Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen.
Ja, Frau Treptow, Treptow sagt man, ne? Frau
ja, besser,
Treptow,
besser genau, ist das, ja, das ist eigentlich genau, viel genau. besser.
Ja. Schön, dass Sie da sind zu unserem Podcast Trauergeschichten. Wir haben Sie begleitet vor einem Jahr. Da ist Ihre Nachbarin verstorben.
Freundin.
Frau Bertoleit ist verstorben und Sie haben hier die Hauptarbeit gemacht, waren Hauptansprechpartner für uns, weil es gab ja noch Neffen in Brasilien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne?
Nicht ganz richtig, in Argentinien.
Argentinien, okay. Ja, noch besser. Okay, ja, mögen Sie mal erzählen, wie das damals war, als sie verstorben ist, wie vielleicht auch die Geschichte davor, war sie krank oder was war?
Also Frau Bertoleit war ja inzwischen 82 Jahre alt, war aber eigentlich noch relativ gut zu Wege und war gut dabei und war auch gerne mit mir unterwegs. Und genau an diesem Tag, als sie dann verstorben ist, waren wir eigentlich verabredet zum Buschmenü im Canova. Mhm. Und ich habe dann mehrfach versucht, sie anzurufen und habe mich gewundert, warum meldet sie sich nicht. Und dann kriegte ich aber die Mitteilung von einem anderen Freund, dass in Lore in der Nacht davor wohl gefallen ist und dass sie im Krankenhaus ist. Und habe gedacht, gut, jetzt muss ich aber los. Irgendwie, jetzt will ich ja das auch nicht verfallen lassen. Und dann gehe ich eben alleine dahin. Und dann am nächsten Tag habe ich dann den Anruf bekommen, nee, das ist gar nicht irgendwie, die ist gar nicht im Krankenhaus, sondern die lag halt in der Küche tot. Mhm. Und da waren wir natürlich alle ganz schön irgendwie schockiert, weil keiner mit gerechnet hat, weil die eigentlich vorher, ja, gut, die hatte natürlich das eine oder andere Leiden, aber eigentlich war sie gut zu Wege und war auch gerne auch bei schönen Sachen dabei. Das war nun wirklich ein Highlight, was wir da machen wollten, mhm. was ich dann ja auch gemacht habe, aber sie dann schon tot war. Und das war schon, ja. Und dann war es halt die ganze Nummer, dass wir dann wirklich 3 Wochen überhaupt nicht in die Wohnung reinkamen, sondern dass die Polizei das ja alles gesperrt hat. Und es gab ja erstmal keine Angehörigen. Und ich bin natürlich auch nicht irgendwie eine gewesen, weil Frau Bertoleit hatte sich irgendwie immer so sehr angestellt. Ich hatte heute häufig zu ihr gesagt, wir müssen mal ein paar Vollmachten machen. Nein, das will ich alles nicht, ne? Ich nehme dir nichts weg und so, aber sie war da ein bisschen komisch. Und von daher war es wirklich sehr schwierig, dass wir dann wirklich da weiter konnten. Und für mich war es dann ganz schwierig in diesen ersten Wochen. Ich konnte nicht in diese Wohnung rein. Ich wusste aber ganz genau, dass sie ihr Telefonbuch hatte und ich hätte gerne auch dem anderen oder anderen Bescheid gesagt, aber ich konnte nicht. Hm. Die einzige Nummer, die ich hatte, war wirklich von dem einen Neffen in Argentinien, so dass ich dem zumindest informieren konnte, dass seine Tante tot ist und dass wir jetzt was Gemeinsames klären müssen. Hm. Ja, das war so der Anfang. Und da war ich schon mal froh, dass ich da mit dem Thomas in diesen Kontakt hatte. Und dann waren wir auch, und dann war auch für ihn war auch völlig klar, er kommt so schnell wie möglich nach Deutschland, um dass man sozusagen eben auch wieder in die Wohnung zu kommen.
Mhm. Und dann haben Sie von dem Tod erfahren. Und was ist dann weiter? Was haben Sie dann weiter gemacht?
Da haben sie gleich ein Spiel gespielt, ne? Weil ich wusste natürlich überhaupt nicht irgendwie, weil ich habe noch nie irgendwie sowas geregelt und ich hatte jetzt irgendwie, ich wusste für mich, ich muss jetzt was tun und ich hatte, das ist auch so meine eigen, so wie ich selber auch drauf bin, dass ich irgendwie in Aktion sein musste und dann war ich irgendwie so, ja, ein bisschen abgestellt worden. Und dann habe ich irgendwie gedacht, gut, das Einzige, also wo ich jetzt richtige Informationen kriege, das ist hier. Mhm. Und dann bin ich einfach erstmal hierher gekommen nach dem Motto, da ist jemand gestorben und ich muss mich darum kümmern und was muss ich tun. Und dann habe ich erstmal wirklich dieses große Paket mitbekommen, was man alles braucht, wenn jemand unter die Erde gebracht werden soll. Mhm. Mhm. Und da war ich schon, aber da habe ich dann im Nachhinein auch ganz vielen meiner Freunde auch so erzählt, was sie alles so noch brauchen. Also die auch mal geschieden waren, dass sie sowas irgendwie auch liegen haben sollten und
Heiratsurkunde.
Und genau, das sind solche Geschichten und das also da wirklich, dass ich also allen auch gesagt habe, so, ne, das braucht ihr alles und das muss alles irgendwie in die entsprechenden Ordner. Ja, und das hat ja eine ganze Zeit gedauert. Das war ich, also ich erinnere, glaube ich, es war 17.11., wo sie gestorben ist. Und die Trauerfeier war dann ja irgendwann im Dezember. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann das war. Aber das war schon, das hat jedenfalls eine ganze Zeit gedauert, bis wir dann da rein. Und dann war da noch so ein komischer Anwalt dabei, der uns allen nicht sehr sympathisch war. Aber im Endeffekt hat er das, glaube ich, ganz ordentlich gemacht, im Endeffekt.
Das war der Betreuer, ne?
Ja, das war der Betreuer. Also die Schwester hatte ja eine ehrenamtliche Betreuerin und die brauchten dann aber, weil ja so ein Erbe in der Aussicht stand, dass sie dann tatsächlich da so einen von Amts ja, wie heißt das, von Amts ja, also
eingesetzt.
Ein Eingesetzter vom Gericht.
Vom genau. Gericht eingesetzt, genau.
Und der war irgendwie, ja, der war schon sehr komisch.
Ja.
Wir sind auch alle nicht wirklich grün mit ihm geworden.
Ja, ja.
Aber er hat es ordentlich gemacht und.
Ja. Also rechtlich nochmal vielleicht auch für die Zuhörer war die Situation folgende, dass Frau Bertolat eine Schwester hatte.
Ja.
Oder hat. Und diese Schwester hat einen Betreuer, der sich um die ganzen rechtlichen Sachen kümmert.
Ja.
Und dann gab es noch zwei Neffen in Argentinien von ihr, die sozusagen, also von den beiden sozusagen, und die haben sich dann noch ein Stück darum gekümmert und so, aber bestattungspflichtig war eigentlich die Schwester, rechtlich, aber die konnte es halt nicht mehr, weil sie den Betreuer hatte. Und dann mussten sie, als sie sind dann sozusagen eingesprungen, haben das alles ein bisschen organisiert und so, mussten sich auch mit dem Betreuer dann abstimmen und Rücksprache halten und dann auch mit der Bezahlung ist es ja immer dann ein bisschen problematisch und so.
Genau, das war, ja, weil ich irgendwie auch so zu meinem Wort auch stand und fand das dann total doof, dass das alles sozusagen so lange gedauert hat, ne? Weil das Geld war ja da und das wusste ich ja nun auch, dass Geld eben da war und dann war das auch, dass die Sparkasse, wie hieß sie noch, nicht die
Sparda?
Sparda-Bank, genau so hieß sie. Die haben sich ja unheimlich blöd irgendwie angestellt und das Geld war da und da kamen wir nicht an das Geld ran und das war total irgendwie total doof und das fand ich irgendwie echt blöd.
Ja, vielleicht auch nochmal für die Zuhörer. Man kann mit den Bestattungskosten zur Bank gehen und dann wird es aus dem Erbe bezahlt. Obwohl das Erbe noch gar nicht aufgeteilt oder geöffnet, Testamentsöffnung war oder wie auch immer. Und da hat die Sparda-Bank sich ein bisschen quergestellt.
Ja,
und,
ein bisschen doll.
Bisschen doll quer, genau.
Ja, also andere machen das viel ganz einfacher. Ja. Also Sparkasse macht das ganz anders.
Ja.
Aber die Sparda ist da wirklich. Und das hatte aber dieser Betreuer damals schon gesagt, um Gottes Willen, Sparda-Bank.
Ja.
Und ja, aber wir haben es im Endeffekt, also sie sind zu ihrem Geld gekommen und es ist auch im Endeffekt sind, glaube ich, auch dann 16.000 Euro sind dann übrig geblieben für die Schwester und die beiden Neffen. Und die Neffen hatten jetzt aber auch gesagt, dass das Geld eben auch alles jetzt bei der Schwester auf dem Konto ist, weil das sonst nach Argentinien alles viel zu teuer gewesen wäre und dass sie sozusagen, die wird ja auch irgendwann sterben, die ist ja auch die Ältere gewesen, aber die ist nach wie vor ja gut drauf und die haben jetzt auch da wirklich irgendwie von diesem ganzen Geld, was da jetzt gekommen ist, haben sie auch alles jetzt in so eine Bestattungsvorsorge gemacht und das hat die jetzige, die ehrenamtliche Betreuerin hat das auch alles jetzt schon in die Wege geleitet.
Okay. Und dann war ja die Trauerfeier, ne? Das war so ein ganz wichtiger Punkt für Sie oder was war noch wichtig bei der Begleitung oder bei dem, was war für
also
Sie wichtig?
Also ganz wichtig, also es gab so zwei Dinge. Einmal war für mich wichtig die Auflösung der Wohnung, dass das wirklich mit Respekt und mit Ehrfurcht, dass man also nicht irgendwie, dass man da jetzt jemanden bestellt und der das alles wegschmeißt, sondern dass wir wirklich mit Muße uns da auch hingesetzt haben und das auch alles sozusagen sortiert haben. Natürlich das meiste schon weggeschmissen haben, aber eben auch vieles verschenkt haben. Also an Nachbarn, an Freunde. Also ich hatte auch noch so einen aus Pakistan, der jetzt frisch nach Bremen gezogen ist, eine große Wohnung hatte und der hat dann auch ganz viele Möbel bekommen. So dass wir also wirklich mit Respekt das alles vernünftig gemacht haben. Und ja, und das irgendwie, und dass sie das Geld kriegen sollten, das war mir auch wichtig. Und was mir auch wichtig war, wirklich eine schöne Trauerfeier. Weil das wusste ich auch, dass es für Lore wichtig war. Und da war ich auch, ja, wir hatten ja den Raum hier dann ja auch überlegt. Und da war ich immer so am Überlegen, ja, wird es reichen, wird es nicht. Aber ich habe schon gedacht, naja, es sind ja nicht, die ist ja nun auch schon 82 gewesen, da hat man nicht mehr so viele, aber es waren dann wirklich 30 Leute. Ne? Mhm. Und das war ja eine tolle Freude, eine Trauerfeier. Mhm. Auch die Trauerredner hat das auch ganz toll gemacht.
Mhm. Ja, fand ich auch. Ich war auch dabei und habe das so ein bisschen begleitet. Und welche Rednerin hat das nochmal gemacht? Wissen Sie das noch?
Ja.
War das Frau Jendrich?
Ja.
Genau.
Ja.
Katja Jendrich
ja,
war das. Ah, okay.
Ja.
Ja.
Ja, das hat sie wirklich ganz toll gemacht. Ich hatte ja noch eine andere von Ihnen auch mal kennengelernt. Den Namen habe ich jetzt auch nicht. Die hat damals von meinem Freund Heinz Weingart, die hatte auch eine tolle Rede gemacht.
Mhm.
Aber das war jetzt auch, die hat das auch so schön plastisch auch gemacht, weil sie eben auch da in der Wohnung von Frau Bertuleit eben auch da war und wo wir das eben auch alles so besprechen konnten.
Mhm. Und die Neffen mit einbezogen, weil die Neffen sind ja extra aus Argentinien gekommen.
Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob die zu dem Zeitpunkt schon beide da. Der zweite ist ja erst etwas später gekommen.
Ja.
Der Thomas war schon, der war länger da und der andere ist dann später gekommen. Und ich glaube, bei der Vorbesprechung war ich nur mit Thomas.
Mit Thomas, genau. Ja. Und zur Feier waren beide da, wenn
ja,
ich das
da
richtig.
Waren beide.
Genau.
Und auch die Schwester.
Ja. Und die sind alle aus Argentinien gekommen?
Ja, die ist ja hier in Bremen-Nord.
Ne? Ach so, okay. Also die Schwester von Frau Bertuleit?
Ja,
oder?
Die wohnt in Friederhorst.
Ah ja, okay. Was war noch wichtig an der Feier? Was war schön für Sie? Warum war es gut? Sie waren gerade so berührt, was ganz
ja,
schön war.
Ja, weil das ist eigentlich jetzt ungefähr ein Jahr her und das berührt schon ein bisschen.
Mhm.
Und auch vor dem Hintergrund, dass ich ja nun auch gerade einen schweren Unfall hatte, kommt dann schon so. Ich hätte auch da woanders landen können.
Hm. Okay. Ja.
Ja, aber ansonsten, es war schön und wir haben kurze Wege gehabt. Das war auch ein bisschen ruckelig. Also wir waren ja hier in dieser neuen Kneipe vor dem Steintor. Ja, und das war dann schon noch ein bisschen ruckelig. Also die mussten dann tatsächlich noch zu Tränen laufen und dann Butterkuchen kaufen. Weil das hatten sie irgendwie nicht richtig verstanden nach dem Motto, ja, sie bringen den doch selbst mit, sag ich. Normalerweise bringt man aber keinen Kuchen in die Gaststätte mit.
Das stimmt.
Aber es war schon irgendwie, aber es war wirklich, es war trotzdem schön, es kam dann auch, das war doch wieder eine Verwandtschaft aus Spanien. Die hatten doch auch wieder die Trauerfeier doch verpasst gehabt, weil die doch irgendwie den Flug oder den Zug irgendwie verpasst hat.
Das weiß ich nicht.
Nee, also das war auch, weil das gehört zu der Familie immer dazu, dass da immer irgendjemand vergisst immer was und macht irgendwas falsch. Und da war, dann kamen sie aber dann noch zu dem Kaffee trinken und dann wurde aber auch gesagt, nee, jetzt wird aber kein Kaffee mehr getrunken, jetzt wird Sekt getrunken. Das wäre in Loris Sinne, dass wir jetzt Sekt trinken.
Aber das stimmt, ich kann mich daran erinnern, als sie alle weg waren, kam noch eine Familie oder ein Pärchen, der ich dann gesagt habe, wo sie dann sind und so, denen tat das total leid. Ja, ja,
ja.
Jetzt erinnere ich mich, wo
ja,
sie das erzählen.
Das war die Schwägerin. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, das war von ihrem Ehemann, von dem Martin die Schwester gewesen. Mhm. Also der ist ja auch schon länger tot und die leben halt in Madrid.
Mhm.
Und die sind auch extra aus Madrid hergekommen und haben aber irgendwie das mit der Zeit irgendwie die nicht richtig aufgeschrieben.
Ja. Hat sie irgendwas überrascht in der Zeit?
Ja, es hat mich schon überrascht, in diesem ganzen, dieses Leben aufzuwühlen. Hat mich erstmal überrascht, dass überall Geld lag. Also richtig überall, in allen Tüten, überall irgendwie. Also ich habe letzte Woche habe ich nochmal wieder 40 Euro wiedergefunden. Und zwar, ich hatte einfach so einen Beutel, wo Taschen drin sind, also die man über die Zeiten irgendwie aufbraucht. Und dann hatte ich auch gedacht, dann muss ich jetzt auch so für grünen Müll und solche Sachen. Und dann gucke ich den, denke ich, was ist da denn noch drin? Und dann war da irgendwie eine Karte noch drin. Und dann war tatsächlich eine Karte irgendwie für Lore und dann nochmal 40 Euro. Hm. Ich kannte aber auch diejenige nicht, die diese 40 Euro da reingepackt hat. Mhm. Aber das war dann auch nochmal. Und das war insgesamt also wirklich, wir haben da wirklich, ich sag das jetzt lieber jetzt nicht im Podcast, aber wir haben schon einiges gefunden.
Okay.
Und das war schon, und das war ja dadurch, dass ich ja wie vorher ungefähr zwei Jahre hatte ich sie ja so ein bisschen betreut mit Wohngeld und Pflegestufe und sowas, so dass sie dann eben auch ein bisschen Geld hatte, so dass auf ihrem Konto eben auch da was war, und das wusste ich dann ja, aber dass eben auch so zu Hause so Geld rumlag, das fand ich schon sehr auch interessant. Und was auch ganz spannend war, sie hat wirklich ihr ganzes Leben aufgeführt. Also sie hat wirklich ihr gesamtes Leben, sie hat ja verschiedene Tätigkeiten gehabt. Sie hat als Grafikerin hat sie gearbeitet und hat da also für verschiedene Geschäfte, also ganz teure in Schwachhausen so Boutiquen und so, da hat sie dann auch immer so Sachen gemacht und oder auch für Ärztepraxen, dass sie da auch bestimmte Sachen gemacht hat. Und das hat sie aber auch alles aufgeschrieben, an wen sie was verkauft hat. Mhm. War, also haben wir natürlich so genau nicht, aber wir hatten dann schon gesehen, aha, hat sie doch eine schöne Mark oder einen Euro ganz ganz gut dazu verdient. Und dann hatte sie, und das wusste ich auch, es war sozusagen, da hatte ich sie gerade kennengelernt, dann hörte es aber kurz danach auf, sie hat so ein Champagner-Verkauf eingeleitet. Mhm. Und zwar war sie damals mit ihrem Martin, dem Lebensgefährten, die haben halt beide gerne getrunken und waren in der Champagner unterwegs und haben da Champagner probiert und haben sozusagen den Besten rausgesucht und haben dann mit diesem Unternehmen, haben sie ein Abkommen gemacht, dass sie dann hier in Bremen haben sie halt irgendwie verschiedene Leute, also auch Restaurants, aber eben auch Privatpersonen. Und dann haben sie halt irgendwie regelmäßig dann da gekauft und haben den dann hier wieder entsprechend mit ein bisschen Gewinn auch weiterverkauft. Und das konnte man anhand der ganzen Abrechnungen, die waren alle ordnungsgemäß, ne? Also die hat, also nach dem, was die so geschätzt haben, hat sie so jeden Monat so um die 5.000 Euro sozusagen verkauft hat und das dann entsprechend höher verkauft, also angenommen hat, und da haben die gut gelebt.
Nicht schlecht.
Ja. Und ich habe auch noch eine Flasche auch noch gefunden.
Ah.
Die habe ich jetzt auch zu meinem 70. Geburtstag habe ich den noch getrunken. Mhm. Weil der war nämlich auch versteckt, dieser teure Magnum-Flasche, die habe ich im Keller gefunden. Mhm.
Okay.
Also es waren schon so ein paar kleine Schätze, die ganz interessant waren.
Und wie war das überhaupt so, die Wohnung aufzulösen? Ist ja immer ein schwieriger Prozess, ne? Es bleibt also, ja nicht so viel dann über, eigentlich.
Ja, aber es ist doch viel übrig geblieben, weil wir alles, was man gebrauchen konnte, ist ganz viel verschenkt worden. Und dann war natürlich auch viel, was halt Schrott war, ne? Was einfach dann wirklich was denn in gelbe Säcke oder Papier und so, das haben wir dann irgendwie. Und ganz zum Schluss hatte ich dann noch
Lampenschirm?
Nee, nicht Lampenschirm. So einer, der auch nochmal verkauft und der nochmal guckt.
Ach so, ein Lumpensammler.
Lumpensammler. Und der hatte dann irgendwie nochmal ganz zum Schluss dann sozusagen den Rest da rausgeholt.
Mhm. Okay.
Und ja, wir hatten ja auch Zeit genug im Prinzip. Also wir hatten dann ja im Dezember haben wir dann ja den Zutritt gekriegt. Und dann hatten wir bis Ende Januar eigentlich Zeit, dass wir das wirklich in Ruhe, und das war, ja, das war ein schönes Abschiednehmen. Mhm. Und eben auch so ein ganz anderes Leben nochmal, ne? Also, was sie da wirklich auch so an Nebeneinkünfte hatte und wie sie sozusagen gelebt hat. Und dann auch mit diesen teuren, Boutiquen, ne? Wo sie wirklich, und das hat man natürlich auch in ihrem Schrank gesehen, ne? Die hatten nur die feinsten Sachen gehabt. Mhm. Aber richtig nur gute, ne? Ja. Mhm.
Also das heißt, sie haben durch das Aufräumen der Wohnung nochmal sie so ein bisschen anders kennengelernt,
ja,
oder
ja,
nochmal so eine andere Seite von ihr.
Genau, weil nach außen war das, ja, zum Teil war es schon, weil sie war schon immer ein bisschen komisch, ne, so wie sie drauf war, aber nicht so klar. Und das war dann durch diese verschiedenen Sachen, die wir dann ja durch, ja, die haben wir natürlich ins Kleine, aber so im Großen, jetzt können wir das, hat die auch noch gemacht, ne? Und dann, ja, das wusste ich schon, aber dass das in so einem Ausmaß, also gerade mit dem Champagner, ne, das war schon heftig.
Toll. Gab es irgendwas, was Sie nicht so gut fanden und was Sie das nächste Mal anders machen würden?
Naja, dass es alles geklärt ist, ne? Also das ist, ich musste das ja jetzt sozusagen mit ihrer Hilfe, konnte ich das ja ganz gut lernen, aber jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert, und habe jetzt auch so für mich selber auch mit meiner Tochter das auch entsprechend, hat sie da auch die entsprechenden Vollmachten, und dass ich eben auch wirklich, dass es auch alles geklärt ist.
Mhm. Für den Fall, wenn sie mal sterben, ja, dass alles vorbereitet ist.
Ich meine, ist natürlich momentan noch nicht so, wie man sich das vorstellt, ne? Also meine Tochter hat jetzt auch sehr mit mir geschimpft, dass sie den Unfall hatte, wo sie auch nicht so wusste, wie komme ich an was ran. Ne?
Mhm.
Das Einzige, das fand sie auch schon interessant, dass ich sie als mein Notfall immer mein Handy hatte, mhm, und dass sie die sofort auch noch nachts angerufen haben. Ne?
Ah, super. Dass das funktioniert hat, sozusagen.
Das funktioniert.
Ah,
ja. Das funktioniert ja auch gut, ne?
Wie machen die denn das Handy dann auf?
Die brauchen das nicht, das ist der Notfall.
Ach, da ist so
ein... Das ist denn hier direkt.
Ach so, da drückt man, glaube ich, länger auf den...
Nee, es geht dann gleich hier, Notfall.
Ah. Tja.
Ja.
Super.
Ja.
Und was haben Sie gelernt?
Ja, dass man vorher drüber reden sollte und dass man wirklich mit den Angehörigen, mit den Freunden wirklich darüber sprechen sollte, auch Erbschaftsgeschichten im Vorfeld auch besprechen sollte und nicht irgendwie, dass da so Sachen denn mal auftauchen. Also das sollte man schon machen, denke ich. Und das habe ich jetzt auch mit meiner Tochter, haben wir auch nochmal einiges besprochen. Aber ich habe mich immer noch nicht irgendwie, ich habe jetzt zwar schon so einen Ordner, da fehlen noch ein paar Seiten, mhm, noch was, aber ich habe dann auch schon viel reingepackt.
Ja, aber wenn sie da im Prozess sind, ist doch gut.
Ja, das, also sie weiß das, und sie war jetzt irgendwie nach dem Unfall, hatte sie schon ein bisschen mit mir geschimpft, hatte dann auch noch irgendwie bei einer Vollmacht, die sie hat, also
Patientenverfügung, ja, Vorsorgevollmacht.
Und da hatte sie noch so einen kleinen Aufkleber drauf, nach dem Motto, was du noch zu machen hast, ne? Und dieser Aufkleber klebte da immer noch drauf. Mhm. Ne? Und er sagte, und wo sind jetzt die Listen? Was sag ich, du findest die ja alle im Handy, ne?
Also da stand drauf, noch eine Adressliste zu machen, der informiert werden soll.
Ja, da standen so ein bisschen.
Genau. Okay.
Und das war jetzt auch für sie, war es auch gar nicht so einfach, dass sie denn erstmal wirklich wissen musste, wie sie da jetzt rankommt. Ne?
Mhm.
Und sie wussten natürlich, dass ich einen großen Freundeskreis habe, aber wie kommen wir an die Adressen, ne? An die Telefonnummern?
Ja. Und die müssen ja immer gepflegt werden, weil da ändert sich ja auch immer wieder was.
Ja, und ich habe das zum Beispiel, also ich habe mein Handy, ich habe also auch in der Zeit, wo ich noch nicht mehr dran denken kann, ich habe mein Handy darauf bestanden, dass ich das sofort haben will, und ich wusste auch meine PIN-Nummer,
mhm,
aber ich habe das nicht hergegeben.
Mhm.
Also auch meine Tochter hat das nicht gekriegt.
Okay.
Aber schon ein bisschen komisch. Also.
Naja, sind halt viele persönliche Sachen in dem Handy, ne?
Genau, schon,
ja. Okay.
Aber jetzt habe ich ihr die Nummer gesagt. Also jetzt, das nächste Mal dürfte sie da. Aber da war ich halt ein bisschen eben auch durch diese Verletzung, die ich hatte, war ich auch ein bisschen irgendwie, ich war auch so von da so Grundaggressivität da. Ne?
Mhm.
Ich habe da auch mit den Ärzten da kleine Kämpfe gehabt.
Okay.
Aber es ist normal bei diesen Kopf.
Aber das sind Sie doch. Sie sind doch eine Kämpferin.
Ja, aber da war ich, glaube ich, noch ein bisschen heftiger.
Okay.
Ja, die wollten mir hier so einen Zugang setzen, und das wollte ich nicht.
Okay.
Und
ein Herzkatheter.
Ja, nee, das wollte ich nicht. Und dann musste meine eine Freundin kommen und die musste mich dann beruhigen.
Okay. Ja, und so zur letzten Frage, wie würden Sie Ihre eigene Bestattung planen wollen? Haben Sie da schon sich Gedanken zu gemacht?
Ich möchte auch verstreut werden. Und das finde ich, auch wirklich also einen echten Fortschritt, was wir hier in Bremen haben. Ne?
Ja.
Das ist wirklich richtig klasse.
Ja, also den Bremer Weg würden Sie dann einschlagen?
Ja, auf jeden Fall. Den finde ich wirklich richtig gut.
Ja. Okay, gibt's noch was zu ergänzen, was Ihnen noch wichtig ist zu erzählen?
Ja, dass es Trauerraum gibt, ist richtig was Gutes. Und das hat hier auch wirklich, das sind ja auch Sie mit dabei gewesen, die ja auch, dass das politisch sich auch hier in Bremen verändert. Mhm. Und das finde ich wirklich ganz wichtig, dass eben auch, dass ein Tod was anderes ist, als es das früher war. Ne? Mhm. Dass es irgendwie so weggeschoben ist, sondern dass es wirklich mehr dabei ist. Und das finde ich ganz was Wichtiges.
Mhm. Schön. Das war doch ein schöner Abschlusssatz. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, danke.
Das war Trauergeschichten, der Podcast des Trauerraum Bremen. Weitere Informationen über unsere Arbeit gibt es auf Facebook und Instagram sowie unter www.trauerraum-bremen.de.